Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass wir hier so versammelt sein dürfen und dass wir dein Wort haben. Und wir möchten dich bitten, dass du uns durch den Heiligen Geist dein Wort aufschließt. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort, Herr, ist die Wahrheit. In Jesu Namen. Amen. Geschwister, dieses Thema, was wir heute haben, das beschäftigt wahrscheinlich jeden Menschen, der davon betroffen ist. Und das sind viele. Vielleicht hast du dir auch schon mal die Frage gestellt, warum immer ich? Kennt ihr das? Warum immer ich? Ich lese uns etwas vor aus dem Buch Hiob, Kapitel 3, Vers 25 und 26. Denn ich fürchte einen Schrecken und er traf mich und wovor mir bangte, das kam über mich. Ich hatte noch keine Ruhe und hatte noch keinen Frieden und ich konnte noch nicht ausruhen. Da kam ein Toben. Und Hiob 7, Vers 20. Habe ich gesündigt? Was tat ich dir an, du Wächter der Menschen? Das sind Fragen, die beschäftigen einen. Ja? Und wir kennen das vielleicht von Leuten, die betroffen sind. Man geht einkaufen, da sind 20 Milchtüten und eine ist schlecht. Und jetzt kannst du mal bis drei zählen, welche schlecht ist. Ja? Die du mitnimmst. Da gibt es ein Autohaus. Aus deiner Familie kaufen 10 Leute ein Auto, keine Probleme. Du gehst hin und kaufst es, fährst vom Hof, Probleme. Jetzt könnte ich ausholen, ja. Und es ist wirklich manchmal so, dass einige Menschen scheinbar diese Dinge anziehen. Bei einigen Menschen geht scheinbar immer etwas schief. Und bei anderen, da scheint es so zu sein, da gibt es keinen Regen und keine Wolken. Die kommen scheinbar so durchs Leben durch. Und manchmal fragst du dich, ja, warum ist das so? Und ich weiß nicht, zu welcher Sorte du gehörst, zu denen, die sagen, also ich bin Gott dankbar, ich habe kein Problem, keine Krankheit, keine Schwierigkeiten und so. Oder gehörst du zu der Gruppe, die sagst, du sagst genau das, was in meinem Leben los ist. Und vielleicht kann diese Predigt uns helfen, das ganz neu zu erkennen. Ich habe in der Vorbereitung neu gelernt, dazugelernt aus der Schrift. Das Erste, was uns hilft, das ganze Thema zu beleuchten, das ist der erste Schlüssel. Und der erste Schlüssel ist weg von der Betrachtung deines Lebens hin zu der Betrachtung Gottes. Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel, Brüder und Schwestern und liebe Zuhörer. Weil sonst wirst du diese Frage nie beantwortet bekommen und wirst darunter zerbrechen. Diese Frage, die kannst du nur in dein Leben ein Stück weit beantworten und tragen lernen, wenn du Gott betrachtest. Und deswegen fange ich mit dem ersten Punkt an. Und jetzt passt auf, was da steht. 2. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 11. Da steht, da sprach der Herr zu ihm, zu Mose, wer hat den Menschen den Mund gemacht? Wer macht stumm oder taub, sehend oder blind? Nicht ich, der Herr? Und das passt mit unserem Bild von Gott nicht zusammen. Ja, aber Herr Gott, du bist doch gut. Wieso gibt es Blinde, Lahme und was weiß ich nicht alles? Das könnte man natürlich theologisch sagen, das wäre alles nicht da gewesen, wenn der Mensch nicht in Sünde gefallen wäre. Richtig. Und dennoch leben wir in dieser zerbrochenen Welt, oder? Und wir müssen einfach erkennen, dass Gott zu groß ist für uns. Das ist die erste Lektion. Du wirst Gott nie greifen können, dass du sagst, jetzt habe ich ihn. Jetzt weiß ich alles über ihn. Wisst ihr, Gott ist einfach zu groß für uns. Und das Wichtigste, was wir am Anfang lernen, Gott ist souverän. Du hast 1000 Fragen, kannst du stellen. Hiob Kapitel 38, Kapitel 39. Hiob stellt Fragen und klagt auch an und Gott schweigt. 37 Kapiteln hört sich Gott das Gejaule da an. Das macht Gott auch in unserem Leben. Ja? Gott hört lange zu und sagt, ja, rede mal ruhig. Und irgendwann redet Gott. Und dann stehen wir ziemlich dumm da. So wie bei Hiob. Wisst ihr, was Hiob sagt? Als Gott so zwei Reden hält, Gott ist ein guter Prediger, ja? 38, 39, Gott predigt mal kurz zwei Kapitel. So brutal, dass Hiob sagt, und Hiob? Ist okay? Der ist plötzlich ruhig. Ja? Ist tief getroffen. Merkt ihr das? Wenn Gott loslegt, ja, dann werden wir so klein mit Hut. So klein. Wir haben keine Ahnung, wie groß Gott ist. Ich meine nicht diesen Gott, den du dir selbst machst, so ein Wald- und Wiesengott. Ich meine den biblischen Gott. Wisst ihr, was da steht in Hiob 40, die Verse 3 und 4? Da antwortete Hiob dem Herrn und sagte, was sagt er jetzt? Jetzt passt gut auf. Siehe, zu gering bin ich. Was kann ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Gute, sehr gute Antwort, Hiob. Gott redet, schweigen. Ist ihr, und das fällt uns schwer, weil wir auf alle Situationen unseres Lebens möglichst eine Antwort von Gott haben wollen, die er unterschreibt. Und das tut er nicht. Gott lässt sich nur vertrauen. Aber er handelt oft völlig anders, als wir es uns wünschen. Und das ist unser Problem. Und die Frage ist, ist Gott so glaubwürdig, dass ich das stehen lassen kann? Dass ich kapiere, Herr, du bist zu groß. Ich habe da 1000 Fragen. Gott sagt, kannst sie stellen. Du kannst sie gerne stellen. Nur wenn ich loslege, dann wirst du das Gleiche machen, was Hiob macht. Du wirst schweigen von mir. Gott hat ganz andere Dimensionen. Wir sehen unser kleines Leben. Oh, wir denken, wir sind groß und gewaltig. Ja? 70, 80, 90 Jahre. Gott sagt, 1000 Jahre ist wie ein Tag. Gott hat ganz andere Dimensionen. Gott hat die ganze Ewigkeit im Blick, du nur dein kleines, erbärmliches Leben. Und das ist das Problem. Du bist fixiert auf dein kleines Leben, ja? Und Gott sagt, Junge oder auch Mädel, ja? Es geht in ganz andere Dimensionen. Wir hängen an dieses kleine Leben, halten fest, ja? Oh. Und Gott sagt, hallo, die ganze Ewigkeit. Hallo, Christ, lieber Christ, ich spreche zu dir. Die ganze Ewigkeit, hör zu, die Ewigkeit gehört dir. Warum hast du Sorgen? Wo ist dein Problem eigentlich? Die Ewigkeit gehört dir. Christen sollten deswegen eigentlich auch sehr entspannt bleiben. Das Erste in dieser Frage, warum immer ich? Gott ist souverän. Er macht es. Blind, sehend, ist so. Er lässt manches zu. Warum unseren kleinen Eliam so krank macht, weiß ich nicht. Ich habe keine Antwort darauf. Wir können spekulieren. Wir können sagen, ja, vielleicht möchte Gott der Familie etwas Besonderes sagen. Wisst ihr aber, ich werde immer vorsichtig sein mit so einem frommen Gerede. Erklär das meinem Vater. Ja, das kannst du schlau reden, wenn du keine Kinder hast. Aber wenn dein Kind betroffen ist, dann hab mal vor dir so einen Klugscheißer. Lieber schweigen und sagen, das verstehe ich nicht. Herr, ich weiß, dass du alles im Griff hast. Das verstehe ich trotzdem nicht. Und das dürfen wir sagen. Gott hält es aus. Gott hält es aus. Also das Erste ist, wir stellen gleich fest, Herr, warum immer ich? Es ist immer wichtig, wegzukommen von deinem Ich. Hin zu Gott. Das ist die erste wichtige Lektion. Und zu kapieren, es gibt einen Gott, der ist einfach zu groß. Das Zweite. Gott, das ist wichtig, Gott hat einen Willen oder einen Plan für mich. Ich möchte dazu was sagen. Wenn Gott für dich einen Plan hat, das bedeutet das nicht. Deswegen habe ich bewusst gesagt, Gott hat einen Willen für dich. Er hat nämlich einen Willen, dass du in der Heiligung lebst. Wenn man so definiert, Gott hat einen Plan für dich, besteht die Gefahr, dass Gott zu einer Art Diktator wird und du zur Marionette. So Gott sagt, du musst das und das tun und du musst so und so laufen. Nein. Gott lässt uns oft viele Freiheiten. Es muss nur in Jesus sein. Ja? Es muss nur in Jesus sein. Gott sagt nicht, du musst jetzt Elektriker werden, du musst jetzt Maurer werden. Nein. Du musst nur in deinem Beruf in der Heiligung leben. Dann kannst du meinetwegen auch Schwimmmeister werden, wenn Gott das will. Kein Problem. Als Gott den Adam so den Auftrag gab, die Erde zu bebauen, dann sagte er nicht, so Adam, jetzt kehrst du erstmal einen Plan, ja, hier sind meine Regeln und jetzt mach mal. Gott sagt, nee, das ist nicht Gott. Das ist ein Diktator, der das macht. Gott sagt, du musst nur auf mich hören und in meiner Nähe bleiben und dann kannst du machen, was du willst. Und Adam hat das verstanden. Der hat angefangen, Dinge zu tun. Und Gott hatte da kein Problem. Er hat nur ein Problem bekommen. Als er nicht mehr auf Gottes Stimme hörte und die Frucht nahm. Davor hat Gott nicht eingegriffen. Kannst du das mal in der Bibel mal zeigen, dass Gott sagt, Adam hat das Birke genannt oder Fliederbeerbaum oder so. Dass Gott sagt, nö, das gefällt mir nicht. Mach das mal so, wie ich das will. Zeig mir mal die Bibelstelle. Gibt's nicht. Gott greift erst wieder an, als Adam sich gegen Gott entscheidet. Und das macht er mit dir. Solange du im Willen Gottes lebst, mach, was du willst. Hör genau zu. Solange du im Willen Gottes lebst, mach, was du willst. Gott gibt uns unglaublich viel Freiheiten. Es muss nur in ihm sein. Und wenn du auf den Wegen, die du gehst, mit Christus eins bist, mach, was du willst. Lass dein Leben nicht bestimmen von jemand anderem. Manche Christen haben das so an sich, ja. Du sollst dein Leben leben. Ist auch wichtig. Und wie sieht denn das Leben aus? Gott hat einen Willen für dich. Deswegen sage ich dieses Willen oder Plan, ja. Aber Plan so verstanden, dass du entscheiden kannst, aber es muss im Einklang mit Gott sein. Im 1. Petrus 2, 21 steht etwas, denn hierzu seid ihr berufen worden, ihr Christen. Du auch, wenn du Christ bist. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Seinen Fußstapfen. Was will Gott damit sagen? Gott hat geebnete Wege für unser Leben. Erkennst du die immer? Ehrlich jetzt mal? Nee, ne? Aber Gott hat sie da. Du kannst einfach beten, Herr, ich gehe jetzt. Ich weiß gar nicht, wo deine Fußspuren sind, aber ich gehe und ich verlasse mich darauf, dass du mich leitest. Das ist Glauben, Geschwister. Nicht, das wollen wir. Da ist der Weg Jesu, da ist der Weg Jesu, da ist der Weg Jesu, da gehe ich den. Das ist kein Glaube. Das überhaupt hat mit Glauben nichts, gar nichts zu tun. Abraham, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Wo ist der Weg? Brauchst du nicht zu wissen. Was soll ich machen? Geh einfach. Wohin? Geh einfach. Mitten beim Gehen hat ihm Gott gezeigt, wohin soll. Ist das vielleicht ein Grund, warum du in deinem Glaubensleben nicht weiterkommst? Du wartest auf irgendwelche Offenbarungen, ja, dass Gott mit dem Engel kommt und einen Weg, der aufpflastert. Kannst lange warten, mach dir nicht. Glauben bedeutet, merk dir diesen Satz, gehen ohne zu sehen. Das ist Glaube. Und das fällt uns oft schwer. Und es gibt auch so viele Angebote in dieser Welt. Ja, welcher ist denn der richtige? Dann machen wir uns Gedanken. Ja. Bete und geh. Und Gott wird dir beim Gehen, nicht davor. Du musst gehen deinen Weg. Und dann zeigt dir Gott, das ist nicht richtig, das ist richtig. Das wirst du aber nie erleben, wenn du stehen bleibst. Du musst einfach gehen. In diesen Fußstapfen des Herrn. Und dann wirst du Dinge erleben. Epheser 2, Vers 10. Auch eine wichtige Bibelstelle. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Sag nie mehr als Christ, ich habe keinen Plan. Kein Willen. Doch, Gott hat einen Willen für dich. Vor Grundlegung der Welt hat er dich in Christus berufen, diesen Weg zu gehen. Diesen Weg zu gehen, dein Weg, nicht einen anderen Weg. Viele Christen haben das Problem, dass sie ständig irgendwo Leute einen Gefallen tun wollen und leben so, wie Bruder X und Schwester Y das will. Vergiss das, das ist Götzendienst. Der Einzige, der deinen Weg bestimmt, ist Jesus. Und die einzige Gebundenheit in deinem Leben, die dich in die völlige Freiheit führt, ist die Gebundenheit an Jesus. Wenn du an ihn gebunden bist, dann bist du frei von menschlichen Meinungen, bist du kein Menschenknecht mehr. Es gibt viele Christen, die sind Menschenknechte, ja? Sind immer abhängig, wie Leute reagieren. Fürchterlich, grausam. Binde dich an einen Menschen und gehst in die ewige Nacht. Binde dich an Jesus und du gehst ins ewige Licht. Kannst dich selbst entscheiden, wo du hin willst. Also ich will ins Licht, nicht in die Nacht. Hiob, einer meiner Lieblingsverse, wo es deutlich wird, dass Gott hat etwas mit mir vor. Ich war damals in einer schwierigen Situation und ich wusste keinen Weg. Und dann kam mein Bruder zu mir und gab mir genau dieses Wort. Hiob, Kapitel 23, Vers 14. Da steht, ja, er, dieser Gott, wird vollenden, was für mich bestimmt ist, und dergleichen hat er vieles noch im Sinn. Das heißt, Gott ist dabei, mein Leben zu vollenden. Ich darf darauf bauen, dass er das macht. Und deswegen kannst du ganz entspannt sein. Gott hat etwas Wunderbares für dich vor. Und diese ganzen Wege, die du gehen musst, die hat er vor Grundlegung der Welt schon alles im Griff gehabt. Ja? Also wenn du vielleicht jetzt krank wärst und denkst, Herr, was ist los? Das wusste ich schon, bevor ich dich geschaffen habe. Ja? Also ich bin darüber nicht überrascht. Wusstest du das? Ich weiß jetzt schon deinen Ausgang. Ich weiß jetzt schon, was du in 7000 Jahren tust. Da bist du ja schon bei mir, aber ich weiß, was du da tust. Sieh mal, in dieser jetzigen Zeit sollten sich Christen an diesen Gott binden und nicht an irgendwelchen komischen Impfstoffen und an anderen Dingen. Ich möchte manchen Christen sagen, Leute, was ist mit euch eigentlich los? Was ist eigentlich euer Glaube? An was glaubt ihr überhaupt? Glaubt ihr, dass irgendwelche Spiritisten und Freimaurer hier dein Leben bestimmen? Dann bist du ein ärmliches Würstchen, wenn du das glaubst. Das ist kein Wunder, dass du in Depression bist und nicht mehr rauskommst. Ja? Komm endlich raus aus dem Götzendienst deiner Selbstbemitleidung. Selbstmitleid ist Götzendienst. Komm weg davon, diesen ganzen Schwachsinn. Und fang an, diesem Gott zu vertrauen. Oh, und was ist, wenn ich sterbe? Ja, dann sterben wir. Geht's nach Hause, oder? Wo ist denn deine Heimat? Hier auf Erden? Meine nicht. Meine Heimat ist in der neuen Wohnung beim Herrn Jesus. Möchte ich heute schon sterben, wenn ich ehrlich bin, menschlich gesehen? Nö, ich möchte noch sehen, wie mein Mädchen groß wird und so, ja. Aber geistlich, Herr, hier, hol mich ab. Freust du dich, Jesus zu begegnen? Freust du dich gar nicht? Ist es so schlimm im Himmel? Wenn man die Aussagen mancher Christen vergleicht, dann muss man denken, der Himmel muss ja fürchterlich sein. Da will ja gar keiner hin. Die Christen predigen, Jesus hat uns die Ewigkeit erworben und sie leben so, als wenn das die pure Hölle wäre. Da stimmt etwas nicht. Nicht bei Jesus. Bei dir stimmt etwas nicht. Gott hat einen Plan. Manche denken, oh, ich sterbe. Nein, du sterbst nicht, du sterbst dann. Jetzt hört ihr, jetzt sage ich einen Satz, der ist sehr provokant, aber der stimmt. Jetzt hör genau zu. Ein Christ ist unsterblich, solange bis Gott ihn abruft. Merkt ihr diesen Satz? Ein Christ ist unsterblich, bis Gott ihn abholt. Wenn Gott sagt, Christian, in 2 Tagen sterbst du, dann sterbe ich in 2 Tagen. Da könnte ich der fitteste Mann auf Erden sein. Ich sterbe in 2 Tagen, wenn Gott sagt. Wenn Gott aber sagt, Christian, du stirbst genau, wenn du 99 Jahre bist und 3 Stunden. Dann werde ich genau dann sterben, nicht eine Sekunde vor. Ich könnte 200 Mal Corona bekommen, 7000 Mal Krebs. Ich werde genau dann sterben, wenn Gott sagt, jetzt kommst du nach Hause. Und wenn wir das nicht als Christen festhalten, ja, dann ist unser Glaube nur Gequatsche. Tut mir leid, dass ich das so hart sagen muss. Ja. Es muss Realität werden. Es muss Realität werden. Warum immer ich? Gott hat einen wunderbaren Plan. Nimm das mit, lieber Bruder, liebe Schwester. Du bist nicht irgendwo, du bist dazu da, um mit diesem Gott zu leben. In 1. Thessalonicher 4, Vers 3, da steht, denn dies ist Gottes Wille. Was denn? Eure Heiligung. Was will Gott? Eure Heiligung. Und wenn du in der Heiligung lebst, mach doch, was du willst. Geh angeln, was? Bleib nur in der Heiligung. Bleib in der Heiligung und alles ist gut. Ist das nicht Freiheit in Jesus? Manche Christen, die sind wie die Pharisäer, die sagen, ja, ein Christ muss noch das machen und ich muss das so machen. Ich muss jeden Morgen Punkt 7 Uhr, muss ich die stille Zeit machen. Wenn ich sie um 7:30 mache, dann bin ich schon Götzendiener. Ja, ich muss das immer alles so machen. Dann sage ich mir, du hast überhaupt nicht verstanden, um was es geht. Ja? Es gibt auch christliche Zauberei. Ja? Wisst ihr, was das ist? Es gibt christliche Zauberei. Ich erkläre das. Da liest jemand morgens die Bibel nicht und macht einen Autounfall. Und dann sagt er, weil ich meine Bibel nicht gelesen habe, habe ich diesen Autounfall gemacht. Das ist der größte Unsinn, den es gibt. Der größte Unsinn. Ja? Lass uns nicht solche christlichen Zaubereien machen, ja? Gott ist souverän. Und die Bewahrung Gottes ist nicht abhängig, ob du mal einmal nicht die Bibel gelesen hast oder nicht. Also wenn du das von dir glaubst, dann ist dein Glaube fixiert auf deine Werke. Dann hast du immer noch nicht verstanden, um was es geht. Ein Christ liest nicht die Bibel, weil er gute Werke erfüllen will, sondern ein Christ liest die Bibel, weil er von Jesus erfüllt ist, ein Unterschied. Ich lese meine Bibel nicht, damit ich einen Bonus bei Gott bekomme. Siehst du, Herr, guck mal meine Bibel, wie viele Notizen hier, was ich für ein Bibelleser bin. Ja, guck mal. Und Gott guckt wahrscheinlich oben zu Jesus und sagt, ist der verrückt geworden? Der hat ja, was ist denn mit dem passiert? Ja? Eigentlich sollst du die Bibel für dich lesen, weil du mich liebst, oder? Wenn du einen Menschen liebst, dann redest du mit ihm, weil du ihn liebst. Und weil du gerne mit einem Menschen zusammen bist. Ist so dein Bibellesen oder ist es ein Pflichtprogramm? Kannst du immer die Frage stellen. Was ist das Motiv deines Bibellesens? Um zu glänzen in der Erbauungsstunde und zu sagen, oh, guck, was ich für einer bin. Ja? Oder geht es dir darum, dass du Jesus kennenlernen willst? Gottes Herz offenbart sich hier. Ich möchte ihn kennenlernen, weil ich ihn liebe. Deswegen lese ich die Bibel. Wenn ich die Bibel aufschlage, dann schaue ich ein Stück in Gottes Herz. Und weil ich ihn großartig finde, liebe ich es. Das ist das Motiv. Gott hat einen Plan, einen Willen für mich. Und wisst ihr, was auch entscheidend ist? Warum immer ich? Ja, manche, die ziehen das so an. Ich komme nachher immer mehr darauf, ja? Wichtig ist, es gibt auch ein selbstverschuldetes Leid. Zum Beispiel, 1. Petrus 4, Vers 15. Denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremden Sachen mischt. Wie jemand sagt, ich habe immer Probleme in meinem Leben, ja? Und steckt sich ständig in andere Probleme rein und diskutiert da und macht da alles wild, ja? Ja, dann kannst du nicht sagen, das ist warum immer echt, dann musst du sagen, du bist einfach dumm, du verhältst dich nicht klug, halt dich mal da raus. Oder da ist jemand, der hat schwer Diabetes 2 und isst jeden Tag eine Marzipantorte. Ich weiß nicht, warum mein Zucker immer so hoch ist. Und Gott sagt, das meint er jetzt nicht ernst, oder? Bitte betet für Schwester, keine Ahnung, ja, die hat so Zucker. Nein, wir sollten für die Schwester mal beten, dass sie weniger Torte isst. Versteht ihr, was ich meine? Da ist jemand, trinkt jeden Tag eine Flasche Schnaps und sagt, meine Leber, hey Jesus, mein Leber. Ja? Und Gott sagt, lass doch den Alkohol mal weg. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Vieles, was wir an Leid haben, tun wir uns doch selbst schädigen. Das ist ja also nicht Gottes Problem, das ist unser Problem. Ja, ich weiß nicht, warum ich in meinem Glaubensleben nicht weiterkomme. Weißt du das wirklich nicht? Du bist in keiner Stunde. Du liest nie deine Bibel. Dein Gebetsleben ist tot. Gott hat dir schon 100-mal erzählt, dass du Dinge ordnen musst und du tust das nicht. Weißt du wirklich nicht, warum du so lau bist? Ist dein Ungehorsam. Wir verstecken uns oft hinter bestimmten Dingen, versteht ihr? In Richter. Selbstverschuldetes Leib, in Richter. Das nehmen wir ja gerade momentan durch. Da kommt in Kapitel 16. Simson oder Samson, ja. Wisst ihr, was da steht? Richter 16, Vers 20 und 21. Und sie sagte, Philister, über dir, Simson. Da wachte er auf von seinem Schlaf und sagte sich, ich werde davonkommen, wie es Mal für Mal gelang. Und werde mich freischütteln. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Und die Philister packten ihn und stachen ihm die Augen aus. Und sie führten ihn nach Gaza hinab und banden ihn mit ehenden Fesseln. Und er musste im Gefängnis die Mühle drehen. Fürchterlich. Ein Mann Gottes. Weil er die Sünde nicht ließ, wurde er blind. Merkt euch das. Er schaute die Delilah an und sagte, oh, das ist eine Bombenfrau. Ja? Und diese Augen, die ihn in die Sünde geführt haben, diese Augen wurden zerstört. Wisst ihr, das, was du den Teufel weißt, bringt dich um. Merkt ihr das mal. Das, was du den Teufel weißt, bringt dich um. Ja? Mach das nicht. Er dreht die Mühle. Wisst ihr, aus einem Mann Gottes wird ein Knecht. Wie ein Vieh, wie ein Esel dreht er da seine Kreise. Könnte man weinen. Ich könnte manchmal weinen. Das sind Christen, die vorgeben, sie sind Christen, haben sich bekehrt und die leben ein Leben, wo man denkt, alter Schwede, was ist denn da passiert? Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Dieses Halbe, das bringt uns um. Ja? Wenn du mit Jesus Probleme hast, dann sag ihm das und sag tschüss. Dann geh. Oder du sagst, nein, Herr Jesus, ich möchte ganz mit dir machen. Die meisten Probleme, die wir Christen haben, ist selbstverschuldetes Leid. Und in Richter 16, 25, da steht dann, und es geschah, als ihr Herz fröhlich war, sagten sie, ruft Simson herbei, er soll für uns Späße machen. Ach du lieber Gott, da ist ein Mann Gottes, der sich zum Affen macht. Lag es an Gott? Jetzt könnte man ja sagen, ja, wo bist du denn, Gott? Hast doch den Simson rausgeholt aus in dein Leben? Um was, wo bist du denn? Ja, so gehen wir oft um. Nein, das war nicht Gottes Schuld. Simson hat mit seinem Kopf durch die Wand-Modus sich in diese Situation gebracht. Und es kann sein, dass du selbst schuld bist an deinem ganzen Schicksal. Ja? Manche Christen sind da, mich besucht keiner. Keiner ruft mich an. Ja? Es steht in meiner Bibel nicht, dass der Auftrag eines Christen ist, dass er angerufen wird. Du sollst andere anrufen. Und wenn du Hilfe brauchst, dann sei nicht zu stolz und ruf mal Geschwister an. Wenn ich Hilfe brauche, ich habe ein paar Telefonnummern, die nehme ich natürlich auch, rufe ich den an. Lieber Bruder, ich brauche Hilfe. Was ist mit dir los? Mir geht's richtig schlecht. Ich brauche Gebet. Ich brauche Seelsorge, hilf mir. Und da sind die meisten zu stolz, ja? Und anstatt sich selbst auf die Anklagebank zu legen, dann sagen sie, na ja, ich besuche der nicht und der nicht und der nicht und der nicht und der nicht. Und Gott sagt dann, Jesus hat es immer noch nicht kapiert. Er glaubt, die Welt dreht sich um ihn. Hast du vielleicht noch nicht verstanden, was Christsein bedeutet? Wisst ihr, was Christsein bedeutet? 24 Stunden Jesus Herr sein lassen. Hast du genau zugehört? 24 Stunden. Ich meine nicht nur hier jetzt, dass wir hier die fromme Maske aufsetzen. Ja? Wir haben so eine, meine ist da hinten. Ja? Bist du morgen auch so gläubig wie jetzt? Wenn du heute Abend mit deinen Kumpeln, weiß ich nicht, Sperrzeit oder so, ja, spielst Bolina. Kann man beim Bolina-Spielen wissen, dass du Jesus kennst? Du spielst Fußball. Du gehst zum Training. Du triffst dich mit Leuten. Keine Ahnung, was du machst. Spendest, ärgere dich nicht. Kapieren die, dass Jesus da ist? Wenn nicht, dann ist unser Problem, dass wir viel darum bauen. Ja? Leiden um Christi willen, das gibt es aber auch. Also nicht nur selbstverschuldetes Leiden. Und jetzt wird es wichtig. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 12 und 13. Jetzt kommen wir immer mehr in dieses Thema hinein. Das war jetzt alles Einleitung. Ja? Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern, jetzt passt gut auf, freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit auch ihr euch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit frohlocken freut. Das heißt, viele Not in unserem Leben, die ist dafür da, weil wir Christen sind, wenn wir wirklich leben, ja, wir werden einsam. Wenn du dich klar positionierst für Jesus, dann sagen alle da doch nur meine Mami, ja? So. Oder ihr kennt das. Oder wir werden, weil wir gläubig sind, krank. Warum macht Gott das? Ja, weil er zeigen will, durch dich, dass man auch mit einer schweren Krankheit Jesus verherrlichen kann. Wir haben hier Geschwister, die mittlerweile schon beim Herrn sind. Die haben uns das doch gezeigt, oder? Die haben uns gezeigt, man kann vom Tod gezeichnet sein und kann das Leben ausstrahlen. Oder? Und ich glaube, das ist das, was die Welt sehen will. Ja, wie verhalten sich denn die Christen, wenn es mal eng wird? Und jetzt guckt die Welt auf uns. Und leider sind manche Christen die größten Jammertrottels, die rumlaufen. Ja? Jaulen mit den Wölfen um die Wette. Jetzt müssen wir Farbe bekennen. Nicht, dass wir unnüchtern sind. Wir können auch sagen, ja, wir haben auch Angst. Wenn wir sterben, haben wir auch Angst. Ja, sind keine Helden. Aber wir haben Jesus. Und er geht mit uns mit. Und übrigens hat dieser Jesus gesagt, ich bin bei euch an manchen Tagen. Das hat Jesus gesagt, Matthäus 28. Ich bin bei euch an manchen Tagen. Ja, wir zitieren das wunderbar, aber wir glauben es nicht. Jesus ist auch bei dir, wenn du mit Krebs zerfressen auf dem Sterbebett liegst. Das habe ich erfahren bei Geschwistern. Da war Jesus da. In einer Macht, die ich so nie erlebt habe. Und wenn du ehrlich bist, imponiert nicht das, dass Menschen menschlich gesehen völlig am Ende sind und ganz tief im Herzen merkst du, Jesus ist da. Und das zeigen sie dir. Das sind die Momente, wo Gottes Heiligkeit offenbar wird, wie nie vorher im Leben. Und vielleicht ist das das, was du hast. In Johannes 9, 1 bis 3, da ist ein Blindgeborener. Und was machen die Jünger? Ja? Wer hat gesündigt? So wie wir denken. Und der wird immer krank, da muss er irgendwie Hexerei sein oder ist böse oder so. Nee, sagt Jesus. Nein, die Herrlichkeit Gottes soll in ihm sein. Und wisst ihr, das ist ja nicht leicht anzunehmen, wenn wir im Leben so sind. Und wir kriegen so eine Schläge, ja? Die Herrlichkeit, ja? Wo ist sie denn? Ja? Wo ist die Herrlichkeit, wenn dein Sohn um das Leben kämpft, wie jetzt bei unserem Bruder, ja? Aber wisst ihr, was ich festgestellt habe? Ich war ja schon oft auch in Krankenhäusern, auf Intensivstationen und wo ärztlich gesehen alle Lampen ausgegangen sind, ja? Aber ich habe immer gespürt, je dunkler es wurde, je hoffnungsloser menschlich es war, desto greifbarer war Jesus da. Als mein Schwager damals so eine Operation vor sich hatte, wo wir alle nicht wussten, kommt er überhaupt durch, ja? Ich habe nie wieder in meinem Leben eine Gebetsgemeinschaft gehabt, die wir in unserer kleinen Kapelle dort hatten in Berlin, wo Jesus so gegenwärtig war. Und das ist das Verrückte, versteht ihr? Jesus offenbart sich oft in unserem Leid. Hier sind Geschwister, die hatten schon schwere Krankheiten. Gott hat sie wieder heil gemacht. Ja? Einige sind schon beim Herrn. Aber wenn ich jetzt das Mikrofon nehmen würde und würde fragen, wo war der Jesus am nächsten? Dann würdest du wahrscheinlich sagen, das war da, wo ich die Diagnose hatte. Sie haben vielleicht nur noch 2 Monate zu leben und dann hat er mich wieder gesund gemacht. Ja? Hast du das schon vergessen? Ich möchte dich bitten, dass du das nie vergisst. Deswegen sollten Christen immer so aufstehen, ja. Egal was ist. Ich gewöhne mir das auch immer wieder an. Egal was ist, ob es draußen regnet oder nicht, ob es mir gut geht oder nicht. Ich möchte so aufstehen. Und das Erste, was ich sage, das müsste immer sein, Herr Jesus, ich liebe dich. Ich weiß nicht, was heute der Tag bringt, das interessiert mich auch nicht. Ich möchte nur eins, in deiner Nähe leben. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Und mit dir gehe ich in den Tag. Und dann kann draußen der Teufel tanzen und die Stürme wehen. Jesus ist da. Warum immer ich? Leiden um Christi willen. Vielleicht ist das der Grund. Vielleicht tut Gott dir, wisst ihr, ein Trainer, der ein gutes Talent hat. Wir haben hier Boxer und so, ja, die kennen sich da gut aus, ja. Was macht man mit jemandem, der richtig gut ist? Man fässt ihn mit Samthandschuh an. Andere machen 10 Liegestützen und der macht nur 3. Andere machen 10 Runden Sparring und der macht nur 1, weil er so wertvoll ist. Macht ihr das so als Trainer? Nee, ne? Nein, ihr werdet auf diesen Menschen, der das meiste Talent hat, den werdet ihr richtig Gas geben. Ja? 10, du machst 20. 10 Sprangstunden, du machst 15. 60 Kilo, nee, für dich nehme ich einen 75er, du musst abgehärtet werden. Das heißt, wenn jemand besonders gut ist, dann gebe ich ihm besonders Druck, weil ich weiß, was er kann. Und um das rauszuholen, muss ich ihm so Druck geben. Und vielleicht kannst du heute dein Leben neu sehen. Wenn du jemand bist, der das förmlich anzieht, dann kann sein, dass Gott in dir etwas Besonderes sieht. Er lässt es bei dir zu, weil er dich dafür auserwählt hat. Vielleicht hast du deswegen eine Krankheit. Hätte Gott die Krankheit jemand anders gegeben, der wäre darunter zerbrochen. Deswegen gibt er sie dir. So sehe ich meine Krankheit. Herr, du hilfst mich durch. Andere werden vielleicht zerbrochen. Du hilfst mir. Ich bin bei dir. Und nicht immer klagen, warum, warum. Die Frage hat sich schon in der ersten Eingangsfrage. Gott ist souverän, verstehen wir nicht. Aber nimm es an und sehe es mit einer neuen Perspektive. Und jetzt kommt etwas Wichtiges. Oh, jetzt wird's richtig interessant. Manche Menschen sind zu mir gekommen und wenn ich ehrlich bin, ich hatte früher auch so gedacht, liegt etwa ein Fluch auf mir? Ich ziehe ja immer das Unglück an. Ist da irgendwas in meinem Leben? Ja. Und jetzt wird es richtig wichtig. Das erste Vorkommen, wo das Wort verfluchen vorkommt in der Bibel, das lesen wir im 1. Mose 3, Vers 14. Das Wort verfluchen heißt dort im Hebräischen Erar, oder also A-Umlaut, R-A-R. Ja. Und das heißt so viel wie den Fluch bringen, ja? Die Fluchformel gehörte zum israelischen Rechtswesen und hatte damit offiziellen Charakter. Der Fluch galt als schärfste Strafandrohung des Gerichts bei einem Verstoß gegen geltendes Recht. Das ist wichtig. Und jetzt ist die Frage, ja, wer ist denn der verflucht worden im 1. Mose 3? Da sagen viele, der Mensch. Das stimmt nicht. Der erste, der verflucht wurde, war Satan, die Schlange. Das erste Mal, wo dieses Wort Fluch vorkommt, trifft es den Satan, die Schlange. Da steht im 1. Mose 3,14, und Gott, der Herr, sprach zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein. Dieses Wort. Er sagt dort nicht, Eva, du seist verflucht und Adam, du seist verflucht. Nein, er sagt, die Schlange, du seist verflucht. Und das zweite Mal, wo das Wort Fluch vorkommt, ist in 1. Mose 3,17, 18. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten hatte, du sollst nicht davon essen, so sei Eva verflucht. Seist du verflucht, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Zweimal Fluch nach dem Sündenfall, Satan und die Erde. Und jetzt könnte man denken, ja, aber steht doch in der Bibel, das auch. Jetzt kommen wir zum nächsten. Also, das nehmen wir mit, ja? Dieses Wort Fluch kommt zweimal vor. Teufel ist verflucht, die Erde ist verflucht durch den Sündenfall. Und jetzt ist ganz wichtig, in 5. Buch Mose, Kapitel 28, da sagt Gott, ich lege dir vor das Leben und den Tod, den Segen und den Fluch. Und dann zählt Gott ganz viele Verse auf, was alles passiert unter dem Segen. Und dann passiert etwas, was passiert, wo Gott sagt, wenn du das tust, stehst du unter dem Fluch. Und jetzt haben wir etwas Wichtiges. Durch das Nichtgehorchen gegenüber Gottes Anordnung kam der Mensch unter dem Fluch. Da gibt es ein hebräisches Wort, ich kann es gar nicht aussprechen, Kelele oder so. Ein Q, ein E, ein L, A-Umlaut, H. Das heißt so viel wie Schmähung. Dieses Wort kommt dort in 5. Mose 28 vor. Das heißt, jetzt ist es wichtig. Aha, okay. Der erste Fluch traf den Satan, die Schlange und den Erdboden. Ja? Und in 5. Mose 28 sagt Gott, wenn du auf mich nicht hörst und bestimmte Dinge tust, dann stehst du darunter, unter diesem Fluch. Und jetzt ist es ganz wichtig, jetzt muss man wissen, die Tora, das Gesetz, was hat das denn mit Aufsicht? Ich habe euch schon mal gesagt, das Gesetz ist dazu gegeben, zu zeigen, dass Gott heilig ist und was er will. Und das Gesetz zeigt, dass der Mensch unfähig ist, aus sich heraus mit diesem heiligen Gott Gemeinschaft zu haben. Das ist das Einzige, was das Gesetz hat. Und deswegen soll das Gesetz in einen Menschen diesen Ruf sagen, ja, wer holt mich denn hier raus aus diesem Fluch? Und dann sagt die Bibel, Jesus. Warum? Er war ganz Mensch, erfüllte das ganze Gesetz und kann deswegen uns für ewig freisprechen von dem Gesetz, weil er es völlig erfüllt hat. Das ist die biblische Lehre. Und da steht in Jakobus 2, Vers 10. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Keine Chance. Keine Chance. Und dann steht in Galater 4, Vers 4 und 5, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Die Sohnschaft empfingen. Und Galater 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht, wieder dieses Wort, ist jeder, der am Holze hängt. Das heißt, dieser Fluch hat Jesus am Kreuz getroffen. Deswegen brauchst du als Christ nie mehr Angst zu haben über irgendwelche Flüche. Ja, das hat sich erledigt. Der, der den Fluch Gottes auf sich nahm, war Jesus am Kreuz. Und wenn du in Jesus bist, dann kann dich nie mehr ein Fluch treffen. Versteht ihr das? Deswegen ist dieser Gedanke biblisch nicht korrekt. Es steht nämlich auch in Sprüche 26, Vers 2 etwas Wichtiges über so einen Fluch. Ein unverdienter Fluch, er trifft nicht ein. Manche Menschen haben Angst. Ich glaube, ich bin verflucht worden, ja? Mich haben eine Zeit lang Satanisten angerufen. Die haben mich angerufen und haben gesagt, wir sind in einem Zirkel und wir werden dich von morgens bis abends verfluchen. Und dann habe ich ihnen gesagt, oh, jetzt habe ich aber Angst. Ich sage, weißt du was? Jesus Christus hat deinen Herrn den Kopf zertreten am Kreuz. Ihr habt null Chance, auch nur ein Millimeter in mein Leben mit einem Fluch zu kommen. Und seh du dich mal lieber vor, dass mein Herr sich nicht mal gegen dich wendet. Ich kann dir nur raten, kehre du um. Du dienst einen Loser. Du musst den Sieger dienen, Jesus Christus. Du kannst mich gerne weiter anrufen, dann werde ich dir immer ein Wort Gottes zitieren. Aber du bist auf der verkehrten Seite, mein Lieber. Kehr endlich um. Gib dich mit einem Loser nicht ab. Der Satan ist ein für alle Mal besiegt am Kreuz. Das, was er jetzt tun kann, der Satan ist nur ein Kettenhund von Gott. Der darf nur das tun, was Gott will. Wir haben den Sieger. Lass dir von niemand etwas anderes einreden. Ja? Und im 1. Petrus 1, Vers 18 und 19, da steht, dass wir von den Vätern überlieferten Wandel freigekauft sind durch das Blut Jesu. Ich habe da eine Predigt gehalten über das Thema Zaubereien und okkulte Dinge und andere, die Gott nicht gefallen. Ja? Könnt ihr auf unsere Webseite nachgucken bei den Predigten. Da sagt die Bibel deutlich, wir sind frei. Jesus Christus hat uns erlöst von allen überlieferten Sünden. Ja? Er hat uns frei gemacht von allem, da ist nichts mehr. Das Werk Jesu ist vollkommen. Und zum Schluss noch so drei Sachen. Wenn ich immer so denke, also ich hoffe, dass du jetzt verstanden hast, als Christ, du brauchst vom Fluch nicht zu fürchten. Ja? Gar nichts. Du bist völlig unter dem Segen. Du bist in Jesus mit allen geistlichen Segnungen gesegnet in der Himmelswelt, die es überhaupt gibt. Du bist der Reichste, den es gibt. Du hast den göttlichen Schatz in dir. Jesus ist in dir. Denke nie mehr klein. Ja? Denk mal in anderen Dimensionen. Du hast Jesus in dir. Ja? Und wenn man immer so denkt, warum immer ich? Ja? Ihr kennt sicherlich Elia. Der sagt in 1. König 19, die Verse 10 und 14 und 18. Ich allein, Herr, bin übrig geblieben in Israel. Beim ersten Mal in 1. König 19, 10 sagt Gott nichts. Vier Verse später, 1. Könige 19, 14, sagt er wieder, ich allein, Herr, bin übrig geblieben in Israel. Und irgendwann sagt Gott, so jetzt langsam einfach mal. 1. Mose 19, 18 sagt Gott, übrigens, ich habe 7000, die haben auch ihr Knie vor dem Baal nicht gebeugt. Elia, mit dir geht die Welt nicht zu Ende. Wir sind alles so ein kleiner Elia, dass wir glauben, mit uns geht die Welt unter. Wir sind die Einzigen. Och Herr, Herr Jesus, ich bin der Einzige, der die wahre Lehre hat. Und wenn ich nicht mehr da bin, dann geht die Gemeinde kaputt. Und Gott sagt, das meinst aber auch nur du. Ja? Du bist ein kleiner Spinner, ja? Was pustest du dich eigentlich auf? Wenn ich schnipse einmal mit der Welt, ja, dann habe ich 50.000 Bibellehrer, die sind 2 Millionen Mal besser, als du je werden wirst. Kann das vielleicht sein, dass in uns so ein versteckter Stolz ist? Warum werde ich krank? Ich bin doch so ein guter Mensch. Andere sind so blöde. Ja, warum denn immer ich? Herr, ich bin so gut. Auf solche Menschen wie mich hast du doch nur gewartet. Und ausgerechnet mich, diesen besten Menschen auf Erden, der nie einen Fehler macht, auf mich legst du solche Lasten. Kann das sein, dass diese Frage ganz stark verbunden ist, warum immer ich? Weil du ganz tief im Herzen glaubst, du wärst besser als andere. Du solltest dankbar sein, wenn du manches nicht hast. Und wenn du etwas hast, dann geht die Welt auch nicht unter. Als ich meine Krankheit bekommen habe, da musste ich in der Therapie und da saßen um mich in der Onkologie alles Leute, die mit dem Tod gekämpft haben. Und ich saß da mitten umgeben von den ganzen Leuten, die mit dem Tod kämpften. Und da ist es mir bewusst geworden, Junge, was ist los, ja? Da habe ich gesagt, Jesus, mir geht's so gut. Ich habe zwar eine unheilbare Krankheit, kann ich auch vielleicht sterben, ist auch nicht so schlimm, ja, bin ich bei dir. Aber ich habe dich. Ich habe dich. In der ganzen Therapie bist du bei mir. Dich kann mir keiner nehmen. Dass ich vielleicht nicht mehr gehen kann irgendwann, dann geht die Welt auch nicht unter. Es gibt manche Menschen, die sind geboren worden, müssen in Rollstuhl sein. Ja. Und jetzt sterbe ich doch auch nicht, oder? Wäre nicht so ganz lieb, würde mich bedanken beim Herrn, wenn er mich dann noch vorbewahrt. Aber wenn das so ist, dann was wollen wir denn machen? Wollen wir denn jaulen oder was? Nö. Warum? Er ist doch da, oder? Warum immer ich? Ist er vielleicht stolz? Ich habe das nicht verdient, Herr. Wirklich nicht. Darf ich dich mal fragen, deine Gedankenwelt? Du sagst vielleicht, oh, ich habe vieles nicht gemacht, aber hier oben im Kopf. Hundertfacher Mörder, tausendfacher Mörder, im Kopf meine ich jetzt, ja. Und andere Sünden, im Kopf. Oha. Hast du vielleicht schon mal gebetet, Herr Jesus, vergib mir, dass ich Massenmörder bin? Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, du, ja, ist ein Mörder. Wie bitte? Herr Jesus, den habe ich aber schon viel umgebracht. Ja, ich bin auch ein Mörder. Ich bin Gott sei Dank noch nie so jemand habe ich umgebracht, aber mit Worten und Gedanken, Massenmörder. Begnadigt durch Jesus, ja. Lass uns nichts einbilden, ja. Das Vorletzte, Hindernisse verhelfen zu überwinden. Vielleicht hat Gott dich ausgesucht, dass du immer ständig Probleme hast, weil er dich besonders trainieren will. Es gab 7 Gemeinden in Offenbarung 2 und 3. Und nur zu einer hat Gott gesagt, wer überwindet. Und nur zu einer hat er gesagt, wer überwindet. Aha. Keine Gemeinde wurde ausgelassen. Merkt ihr das? Christen sind berufen zu überwinden. Es nervt manchmal, oder? Das geht mir manchmal auch richtig auf die Nerven. Manchmal sage ich, Herr Jesus, ich bin es leid, diese Probleme im Leben zu haben. Kennt ihr das? Manchmal denke ich, jetzt langt es, Herr Jesus. Manchmal rufen mich Geschwister an und die erzählen mir, was sie wieder für Not haben. Ich habe eine Familie kennengelernt. Zuerst ist die Tochter ganz schlimm an Krebs erkrankt, kurz vor dem Tod. Gott tut ein Wunder. Ein paar Jahre später wird die Frau mit Krebs belastet, ja, und stirbt fast. Und Gott hilft der Frau. Und kaum hat die sich erholt, wird ihr Mann an Krebs krank. Da stecke ich da und sage ich, hey Jesus, also wir müssen noch mal drüber sprechen. Der Herr legt nicht mehr Lasten, als wir tragen. Das ist ein Übersetzungsfehler, oder? Kennt ihr diese Situation? Oder kennt ihr nicht? Ihr seid schon so fromm, ihr könnt alles nehmen. Nein, da sage ich mir, Mensch, Herr Jesus, jetzt ist doch mal gut. Ja? Aber ich habe noch nie gehört vom Herrn Jesus, ich hau dir gleich einen runter, ja? So sprichst du mit mir nicht. Sondern ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich so mit Jesus rede, dass er mich in seinen Arm nimmt und sagt, weißt du, das liebe ich an dir. Du sagst mir wenigstens, was auf deinem Herzen ist. Ja? Das machen Freunde. Ich weiß, dass du das nicht verstehst. Ist nicht so schlimm, mein Junge. Aber ich weiß zumindest und bleib mit mir im Gespräch. Ab heute, ab jetzt, erzähl Jesus keine Geschichten mehr. Vergiss es. Du bist wütend auf ihn, sag ihm das. Du bist verzweifelt, sag ihm das. Sag ihm das. Sag, Jesus, ich bin enttäuscht, könnte alles hinschmeißen. Sagt er, Halleluja. Die Wahrheit macht euch frei. Du hast es jetzt verstanden. Siehst du, mein Kind, jetzt hast du es verkapiert. Lass uns ab heute alle Geschichten ablegen. Das ist so wichtig. Und der letzte Punkt. Eine wichtige Lektion. Jesaja 55, Vers 8 und 9. Und damit möchte ich schließen. Da steht, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. So was Ähnliches steht in Jesaja 38, 17 und in Jeremia 29, 11 bis 13. Warum immer ich? Ich hoffe, dass du heute etwas mitbekommen hast, dass du es positiv siehst, dass du plötzlich merkst, Herr Jesus, wenn du ständig mir diese ganze Not gibst, ja, dann willst du mich trainieren. Und ich darf oft überwinden. Wisst du, je mehr Not du hast in deinem Leben, desto mehr kannst du überwinden. Je weniger Not du hast, desto weniger kannst du überwinden. Und lass dir von niemandem einreden, dass du irgendwie unter so einem Fluch stehst, ja, wenn du Christ bist. Aber sei ehrlich und sag ihm das. Sei ehrlich und sag ihm das, Herr, ich habe manches Mal in meinem Leben gedacht, warum immer ich? Und das möchte ich jetzt ablegen. Oder du kannst mal, warum immer ich, anders formulieren. Und damit möchte ich schließen. Du kannst ab heute so sagen: Herr Jesus, warum vergibst du gerade mir jeden Tag? Herr Jesus, warum darf ausgerechnet ich jeden Tag genügend essen, genügend trinken? Warum ausgerechnet ich habe einen Job, der trotz dieser Krise den Lohn bezahlt? Warum gerade ich darf ich ein Auto haben? Warum gerade ich darf eine Wohnung haben? Warum gerade ich habe genügend Kleidung? Warum gerade ich habe gesunde Kinder? Warum gerade ich habe ein gesundes Enkelkind? Warum gerade ich darf hier in Deutschland immer noch, zumindest jetzt noch, die Bibel lesen, ohne dass mich einer umbringt? Ja? Warum gerade ich habe so viele Glaubensgeschwister? Warum gerade ich muss nicht irgendwo im russischen Gefängnis um mein Leben bangen, weil ich dich bezeuge? Warum gerade ich? Warum gerade ich? Wenn du das machst, dann darfst du das gerne weiterverwenden. Gott, hilf uns dabei. Amen.